Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, wie bezeichnet man Leute, die in die Kirche gehen, die ihren Glauben leben? Jetzt habe ich schon zwei Begriffe verwendet. Man sagt Christen, aber Christen sind im christlichen Abendland oder als Christen bezeichnen sich im christlichen Abendland eigentlich alle. Wie bezeichnet man die Leute, die ja eben in die Kirche gehen? Sie sind Kirchgänger. Da habe ich neulich in einem Vortrag von einer Frau, die eigentlich auch christlich war, ein Ausdruck gehört, der mir früher aus meinen Kindertagen bekannt war. Die sagte dann, die Leute, die kirchlich gebunden sind, die machen so und so. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, so im Osten, in der kommunistischen Zeit, da war das ein gängiger Ausdruck. Man sagte, die Leute, die noch in die Kirche gehen, die so altmodisch sind, die sind kirchlich gebunden. Und da ist ja so mit drin der Gedanke, dass die, die eben nicht in die Kirche gehen, die sind dann endlich frei. Und ich war überrascht, dass es diesen Ausdruck heute offensichtlich auch noch gibt. Dass man Leute, die in die Kirche gehen, die an Jesus glauben, die ihren Glauben leben, bezeichnet als Leute, die kirchlich gebunden sind. Seid ihr kirchlich gebunden? Und so Gottes Wort gibt uns da einen Blick drauf, wie das ist, mit dem Gebundensein und Freisein. Und da wir ja, wie schon gesagt, in diesen Wochen jetzt nach uns noch mehr über das Wirken von Gottes Geist nachdenken wollen und uns als Gottes Wort zeigen wollen, was der Heilige Geist tut, wollen wir uns heute zeigen lassen aus dem 1. Korintherbrief im 12. Kapitel eben, wie das ist mit Gottes Geist, der uns bindet oder frei macht. Was stimmt nun? Also, zumindest wer an der kommunistischen Welt aufgewachsen ist, der kennt das so. Da wurde gesagt, ja Gott, das ist eine Idee aus alten vergangenen Tagen. Und dann wurde ganz groß sich gerühmt und wurde gesagt, ja, wir sind ja heute weiter. Wir können uns das erklären, wissenschaftlich, wie zum Beispiel das Gewitter entsteht und warum es donnert und blitzt. Da brauchen wir den Gedanken an Gott nicht mehr. In vergangenen Generationen, die waren halt einfältig, töricht und dumm. Die wussten das alles nicht so genau, aber wir sind ja jetzt erleuchtet und wissen alles und brauchen Gott deshalb nicht mehr. Und dann gab es meistens gleich noch so einen Dolchstoß. Ja, die Kirchen, die waren ja nur dazu da und nur dazu erfunden, um die Leute zu binden, dass die Leute, die Macht hatten, die haben ihre Macht ausgeübt, zum Teil dadurch, dass die Kirche halt die Leute gebunden gehalten hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch so an solche Gedanken und solche Theorien und man hat sie sich irgendwie auch mit zu eigen gemacht, wenn man es immer wieder gehört hat. Und ist es nicht wirklich so, könnte eine Stimme in uns fragen, wenn ich nicht an Gott glaube, wenn ich nicht Jesus nachfolge, bin ich dann nicht viel freier? So schönes Wetter heute draußen, da könnte man doch ins Grüne fahren oder in die Berge, brauche ich doch nicht zum Gottesdienst zu gehen, da bin ich doch viel freier. Bin ich nicht frei, befreit geradezu, wenn ich die Gebote halt nicht mehr einhalten muss, wenn ich das alles beiseite lege und als oberstes Gebot das Gebot befolge, tue, was du willst, mach, was dir Spaß macht. Ist es nicht eigentlich so, dass die Recht haben, die sagen, ohne Gott kommst du viel besser durchs Leben? Die meisten um uns herum, die leben ja tatsächlich so. Sie nennen sich vielleicht Christen, aber sind in der Praxis, in ihrem Leben, in ihrem Alltag eher Atheisten. Sie beten ihren Gott nicht oder kaum an. Sie kümmern sich nicht darum, was Gott zu ihnen sagt. Und wenn man es als Ausdruck unserer Kultur werten will, was die meisten sich am häufigsten und am längsten an Predigten anhören, nämlich dass das am Bildschirm, was auf dem Fernsehen gepredigt wird, geredet wird, dann ist es ja so, dass wir in einer Welt leben, die ganz einfach versucht, ohne Gott auszukommen und die scheinbar ganz glücklich und zufrieden damit ist. Wie ist das? Wird man frei, wenn man Gott zur Seite legt? Die Frage wollen wir uns beantworten lassen aus dem, was der Apostel Paulus schreibt an die ersten Christen in Korinth. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, da zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Damals die Leute in dieser Weltstadt Korinth, in dieser Hafenstadt, die waren keine Atheisten. Das hat gar keiner versucht, auf die Idee ist keiner gekommen. Die haben Götter angebetet. Nicht nur einen Gott, sondern ein ganzes Pantheon, einen ganzen Götterhimmel voll von Göttern. Und sie haben ihnen wunderbare Bilder in Stein und Marmor gemeißelt. Und wer mal durch solche Museen gegangen ist, der hat sie vielleicht schon bewundert. Die großartige Kunst der Leute damals, wie sie ihren Zeus oder ihre Athene dargestellt haben. Nein, sie lebten nicht ohne Gott und ohne Götter. Vielmehr umgaben sie sich mit vielen Götterbildern und folgten den Ritualen, die der Götterkult erforderte. Und der Apostel Paulus sagt, sie wurden mit aller Macht hingezogen zu diesen Götzen, zu den stummen Götzen, die nicht reden können. Diese Marmorfiguren, die hatten offenbar Arme und Hände gehabt, die die Leute magisch angezogen haben. Nun gut, sagst du vielleicht, das war eben so in der Antike, aber da sind wir ja lange drüber weg. Wir machen uns ja keine Götterbilder mehr und wenn es noch irgendwo welche gibt, die stellen wir halt ins Museum. Doch, wenn wir genauer hinschauen, da gibt es doch genügend stumme Götzen um uns herum, die nach uns greifen, die uns in ihren Bann ziehen wollen, wenn wir nicht an Gott gebunden sind. Welche Götze ist das, der Leute dazu antreibt, noch einen zweiten Job anzunehmen, noch mehr Geld zu verdienen, damit man nicht nur einmal im Jahr auf die Inseln im Indischen Ozean zum Urlaub fliegen kann, sondern noch ein zweites Mal oder damit man auch noch ordentlich Winterurlaub machen kann? Welcher Gott ist das? Die Bibel nennt ihn Mammon, der Gott des Geldes. Vielleicht der verbreitetste und hartnäckigste Götze unserer Zeit. Und wir kennen es aus dem eigenen Erleben, wie starke Hände dieser Götze hat, wie es uns auch mit Macht hinzieht zu diesen Götzen. Da gibt es andere Götzen, stumme Götzen unserer Zeit, nämlich Götzen, die nicht reden können, die nicht trösten können, die nicht helfen können. Vielleicht der Götze von Leistung und Erfolg. Du musst noch eine Stufe höher steigen auf der Karriereleiter. Du musst deinen Freunden und Bekannten noch mehr zeigen, was du hast, wie viel Einfluss, wie viel Ehre, damit du anerkannt bist. Oder da gibt es diesen Götzen von dem Körperkult und Gesundheit. Du musst noch diese und diese Übung machen, du musst auf dieses Essen verzichten und dort einkaufen, damit du gesund bleibst und toll aussiehst und fit. Und dann, wenn sich die ersten Falten zeigen, dann geht man am besten zum Schönheitschirurgen. Merkt ihr, wie es da solche Götzen gibt? Stumme Götzen in unserer Zeit, die genauso nach uns greifen wollen, nach unserem Herzen, die uns mit ihrem Bann ziehen wollen, wo wir ganz schnell dann auch gebunden sind, aber eben nicht kirchlich gebunden, sondern anderweitig gebunden in der Macht dieser stummen Götzen. Wer sich erstmal darauf eingelassen hat, da gibt es dann noch andere Götzen, die uns in ihrem Bann ziehen wollen. Das ist nämlich dann der Götze der Sorge und der Angst. Werde ich meinen Lebensstandard weiter erhalten? Werde ich meine Gesundheit weiter aufrechterhalten können? Meine Leistungsfähigkeit, dass ich weiter etwas gelte? Was wird sein, wenn die Leute die Jüngeren anschauen und mich nicht mehr und mich zur Seite legen zum alten Eisen? Ihr merkt schon, wenn wir nicht kirchlich, also nicht an Jesus gebunden sind, dann gibt es ganz andere Dinge. Und diese stummen Götzen, die ziehen genauso mit Macht an uns und wollen uns in ihren Bann schicken. In ihren Bann stellen, wie kommt man heraus? Aus diesem Würgegriff der stummen Götzen, der Apostel Paulus schreibt es hier. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus den Herrn nennen kann, außer durch den Heiligen Geist. Es gibt nur einen Weg heraus aus der Umklammerung dieser stummen Götzen unserer Zeit, nämlich indem Gottes Geist an unserem Herzen wirkt. Gottes Geist, der Heilige Geist, von dem die Bibel redet, ist die, wie man so sagt, die dritte Form oder die dritte Art, wie Gott sich offenbart. Gott, der dreieinige Gott, den die Bibel zeigt, ist Gott in drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Der Heilige Geist, den kann man kaum sichtbar machen. Sein Wirken geschieht so im Verborgenen, dass man den Heiligen Geist gleich übersehen kann. Nur zu Pfingsten ist er mal so richtig sichtbar geworden durch diese Pfingstwunder. Wir haben es ja betrachtet, wie dieses Rauschen von dem Wind plötzlich da war und die Feuerflammen, die dann sich auf die Jünger gesetzt haben und wie sie anfingen, in verschiedenen Sprachen zu reden. Dann wurde das Wirken von Gottes Geist mal ganz offensichtlich. Aber meist wirkt Gottes Geist ganz im Verborgenen. Er wirkt, indem er auf Jesus hinweist, indem er unsere Augen lenkt auf Jesus. Und damit macht er eine ganz, ganz wichtige Arbeit, die wir brauchen, nämlich, dass er uns aus dem Würgegriff der stummen Götzen dieser Zeit wegzieht und uns befreit, dass wir einem anderen Herrn dienen können. Im Epheserbrief lesen wir, wie der Apostel Paulus betet, und er, also der Heilige Geist, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Der Heilige Geist, ja, wie soll man sagen, der gibt uns eine Brille, mit der wir Dinge sehen können, die unseren natürlichen Augen verborgen bleiben. Es gibt ja jetzt diese 3D-Fernseher. Wenn man das Bild mit den natürlichen Augen betrachtet, sieht es alles nur verschwommen aus. Aber dann, wenn man diese Brille aufsetzt, auf einmal sieht man da Bilder, in die man hineingreifen könnte. Solche Stereobilder. Der Heilige Geist gibt uns diese Brille. Oder der Heilige Geist, wie soll man sagen, der sorgt für Aufklärung, für Erleuchtung. Er gibt uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir sehen können, dass wir mit dem Herzen sehen können, die Dinge, die unserem natürlichen Auge entweder ganz verborgen bleiben oder die verschleiert und verschwommen bleiben, wie so ein Stereobild ohne die nötige Brille. Der Heilige Geist zeigt uns Jesus. Und er zeigt uns Jesus als unseren Herrn. Und da sind wir wieder beim Gebundensein, beim Dienen, einem Herrn. Ja, tatsächlich, Jesus ist der Herr. Das bewirkt der Heilige Geist in unserem Herzen, dass wir dieses Bekenntnis bekennen können. Unter den ersten Christen in der Antike, da reichte das aus. Wenn sie sagen sollten, was sie glauben, zu welcher Religion sie gehören, da reichten diese drei Worte aus. Oder eigentlich war es im Griechischen nur zwei Worte, Christos Kyrios. Christus ist der Herr. Jesus, der Mann aus Nazareth, der gekreuzigt worden ist, der gestorben ist, begraben wurde, der ist der Herr. Der ist auferstanden, den hat Gott auferweckt, der lebt und der regiert. Dieses Bekenntnis, dazu führt uns der Heilige Geist. Er öffnet uns die Augen, dass wir sehen können, ja, es gibt nur einen Herrn, der mich wirklich frei machen kann. Das ist Jesus. Und das ist dieser merkwürdige Herr. Der herrscht und regiert, indem er sich erniedrigt. Indem er sich so weit erniedrigt hat, bis zum Tod am Kreuz. Das war schon in der alten Welt damals, als die ersten Christen ihre christlichen Gemeinden entstanden sind, war das völlig unsinnig. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. So heißt es am Anfang vom ersten Korintherbrief. Die griechischen Gelehrten haben sich gebogen vor Lachen. Das soll Gott sein, der am Kreuz gestorben ist. Die jüdischen Gelehrten haben gesagt, das soll der Messias sein, der aus Nazareth kam und nicht aus Bethlehem. Das war ihnen lächerlich. Das Wort vom Kreuz passte nicht in ihre Klugheit, nicht in ihre Religion. Aber dann geht es weiter. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das ist dieser Widerspruch, den es heute immer noch gibt. Jesus, der Gekreuzigte, das ist ein Bild, von dem man sich lieber abwendet. Das man sich lieber nicht anschaut. Jesus, Gottes Sohn, der sich so weit erniedrigt hat bis zum Tod am Kreuz, das passt nicht in die Religion der Gelehrten und der Gebildeten. Das Wort vom Kreuz, das ist geradezu nicht nur widersprüchlich, sondern widerlich. Davon will man nicht reden, einerseits. Aber für die anderen ist das Kreuz das Symbol der Rettung, das Symbol des Lebens. So hängen sie es über die Tür zu Hause. Sie hängen sich dieses Kreuz in ihre Gemeinderäume. Ja, sogar hier an den Wegkreuzungen, an den Feldern sieht man dieses Symbol. Wie kommt es zu dieser ganz unterschiedlichen Bewertung, dass die einen sich verärgert abwenden und die anderen den Gekreuzigten verehren? Wie kommt es zu dieser widersprüchlichen Bewertung, dass die einen sagen, das Wort vom Kreuz ist uns eine Torheit und die anderen sagen, uns ist es eine Gotteskraft? Das macht der Heilige Geist. Da haben wir das Wunder. Da haben wir diese Wirkung von Gottes Geist. Er macht den Unterschied. Er wirkt in den Herzen, dass du glauben kannst. Jesus ist der Herr. Er zeigt dir einen Herrn, dem du dienen sollst. Ja, da haben wir es wieder gebunden an einen Herrn. Christlich gebunden, kirchlich gebunden. Nun ja, schauen wir an diesen Herrn. Jesus, das ist der Herr, der nicht fordert, sondern gibt. Jesus, das ist der Herr, der nicht Dienst einfordert, sondern der selber gibt. Der sein Leben aufgibt für seine Schafe. Das ist der gute Hirte. So herrscht er. Er nimmt deine Fehltritte, deine Sünden deine Übertretung von Gottes Gebote nimmt er auf seinen Rücken und trägt sie an seinen Leib auf das Holz. Er ist der Herr, ja, aber der den verlorenen Schafen nachgeht, der dich sucht, der dich befreit, der dir deine Last abnimmt. Welchen Herrn willst du dienen? Dem Götzen Mammon, der das Geld verehrt? Welchen Herrn willst du dienen? Dem Herrn von Wohlstand und Gesundheit und Ehre? Wisst ihr, diese Herren, die werden euch so schnell versklaven. Die werden euch so schnell ins Elend stürzen. Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich. Leer, arm und einsam machen und dann die Dividende auszahlen. Von Sorge, von Unzufriedenheit und Leere im Herzen. Gottes Geist will an deinem Herzen arbeiten. Dass du diesen Satz, dieses Bekenntnis mit sagen kannst, Jesus ist der Herr, Jesus ist mein Herr. Mit unserem natürlichen Denken, mit unserem natürlichen Verstand können wir das nicht. Da brauchen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Und wie kommt er? Ja, zu uns kommt Gottes Geist nicht so, wie zu Pfingsten mit diesen Feuerflammen oder mit einem Wehen des Windes. Da sagt uns aber auch die Bibel, wie er kommt. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wie kommt Gottes Geist? Wie berührt er unsere Herzen? Die das Wort der Wahrheit hören. Und dieses Wort der Wahrheit steht in der Bibel. Wenn wir Gottes Wort hören, betrachten, lesen, darüber nachdenken und es immer tiefer verstehen und tiefer eindringen, wenn wir dieses Wort des Evangeliums von unserer Seligkeit, also diese gute Nachricht, Jesus macht dich frei, wenn wir das hören, dann kommt Gottes Geist und verändert unsere Herzen, dass wir auf einmal mit Freude sehen können. Ja, Gottes Geist macht unsere Herzen auf, dass wir sagen können, Jesus ist der Herr. Vielleicht sagst du, ja, ich würde es ja gern glauben, aber ich kann es nicht glauben. Da bist du in guter Gesellschaft, ich kann es auch nicht. Keiner kann an Jesus glauben als seinen Herrn. Das steht ausdrücklich hier in diesem Gotteswort, wenn wir es nochmal überdenkt, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Das kann nur Gottes Geist tun. Das ist das Wunder, was Gottes Geist bewirkt, dass wir an Jesus glauben können. Braucht es begabte Erweckungsprediger, die mit Sünden reden, die Liebe von Jesus groß machen, damit Menschen zum Glauben kommen können? Es ist ein Segen, wenn es solche Prediger gibt, bei deren Predigten man nicht einschläft, aber die eigentliche Wirkung tut Gottes Geist. Braucht es Leute, die von ihrem Leben als Christen berichten können, wie Gott sie gesegnet hat, um dich zu überzeugen, auch als Christ zu leben? Das machen manche Sekten so, dass sie immer wieder Redner vorn hinstellen, die rühmen, wie großartig es ist, als Christ zu leben. Das ändert nicht. Und es gibt auch genügend Erfahrungen, wo Christen in schweren Tagen erlebt haben und in Not und Leid geraten sind. Es ist Gottes Geist, der die sehenden Augen, die erleuchteten Augen des Herzens schenkt. Niemand kann Jesus den Herrn nennen. Das Wort vom Kreuz bleibt unserem natürlichen Denken eine Torheit. Allein schaffen wir es nicht, an Jesus zu glauben. Es braucht die Wirkung, das Wunder von Gottes Geist, dass er uns die Augen öffnet, dass wir mit Freude sagen können, Jesus ist der Herr, Jesus ist mein Herr. Und dann kann uns Gott des Geist befreien. Befreien aus den Bindungen der stummen Götzen unserer Zeit, dass es von uns heißen kann, nicht wir sind kirchlich gebunden, sondern wir sind kirchlich frei. befreit, dem einen Herrn zu dienen, Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.